Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Heute macht Nils Bekanntschaft mit einem alten Pferd und zusammen mit ihm kann vielen Tieren zu einer Unterkunft und zwei armen Kindern zu einem neuen Leben verholfen werden. Es ist Mittwoch, der 27. April. Es war am Tage vor dem großen Viehmarkt in Örebro und es regnete, so dass Himmel und Erde ineinander verschwammen. Es war ein Regen ohne Sinn und Verstand. Er stürzte in reißenden Strömen vom Himmel herunter und manch einer dachte bei sich, das ist ja ganz wie zu Isetter Kaiserszeiten. Nie hatte sie so viele Streiche vor, als wenn Jahrmarkt sein sollte. Es sieht ihr wirklich ähnlich, so einen Regen am Abend vor dem Markt herabzusenden. Je weiter der Tag verschritt, umso ärger wurde der Regen. Gegen Abend war es ein förmlicher Wolkenbruch. Die Wege waren ganz grundlos und die Leute, die mit ihrem Vieh von Hause gegangen waren, um Örebro am nächsten Morgen rechtzeitig zu erreichen, waren übel dran. Kühe und Ochsen hatten die Wanderung so satt, dass sie keinen Fuß mehr vorwärts setzen wollten. Und viele von den armen Tieren warfen sich auf dem Weg nieder, um zu zeigen, dass sie nicht weitergehen wollten. Alle Leute, die am Wege wohnten, mussten ihre Häuser den Marktgästen aufschließen und ihnen Nachtquartier geben, so gut sie konnten. Es war nicht nur in den Stuben, sondern auch in den Ställen und Scheunen alles überfüllt. Wem es möglich war, der suchte doch, sich bis zum Wirtshaus durchzukämpfen. Aber wenn man so weit kam, bereute man fast, nicht in einem der Häuser am Wege geblieben zu sein. Jeder Stand im Kuhstall und jedes Spieltau im Pferdestall waren längst besetzt. Es blieb nichts anderes übrig, als die Pferde und Kühe draußen im Regen stehen zu lassen. Mit genauer Not konnten ihre Besitzer ein Dach über dem Kopf bekommen. Die Nässe und der Morast und das Gedränge auf dem Hof spotteten jeder Beschreibung. Die Tiere standen zum Teil geradezu in einer Lache und konnten sich nicht einmal hinlegen. Einige von den Bauern verschafften ihren Tieren ja freilich Stroh, worauf sie liegen konnten, und breiteten Decken über sie. Andere aber saßen drinnen in der Schenke und tranken und spielten und vergaßen völlig die, für die sie zu sorgen hatten. An jenem Abend hatten der Junge und die Wildgänse einen Werder in Hjälmar erreicht. Der war nur durch einen niedrigen und schmalen Sund vom Land getrennt, so dass man bei niedrigem Wasserstand trockenen Fußes hinüberkommen konnte. Es regnete ebenso arg draußen auf dem Werder wie überall sonst. Der Junge konnte nicht schlafen vor den Regentropfen, die unaufhörlich auf ihn herabpeitschten. Schließlich entschloss er sich, auf dem Werder umherzuwandern. Er fand, dass er den Regen nicht so sehr bemerkte, wenn er sich bewegte. Kaum war er einmal um den Werder gegangen, als er ein Plätschern im Wasser zwischen dem Werder und dem Ufer vernahm. Gleich darauf sah er ein einzelnes Pferd zwischen den Büschen daherkommen. Es war ein altes Pferd, so elend und erbärmlich, wie er nie etwas Ähnliches gesehen hatte. Es war im Rücken gebrochen und steifbeinig war es und so mager, dass man seine Rippen zählen konnte. Es hatte weder Zügel noch Sattel, nur einen alten Zaum, von dem ein halb verfaultes Tauende herabhing. Es war ihm offenbar nicht schwer geworden, sich loszureißen. Das Pferd ging geradewegs auf die Stelle zu, wo die Wildgänse standen und schliefen, und der Junge war bange, dass er auf sie treten würde. »Wo willst du hin? Sieh dich vor!« rief er. »Also da bist du«, sagte das Pferd. »Ich bin eine Weile gegangen, um dich zu finden.« »Hast du von mir reden hören?« fragte der Junge ganz erstaunt. »Ohren habe ich doch wenigstens, wenn ich auch alt bin. Es reden viele von dir in dieser Zeit.« Während das Pferd sprach, bog es den Kopf herab, um besser sehen zu können, und der Junge bemerkte, dass es einen kleinen Kopf mit schönen Augen und eine feine, weiche Schnauze hatte. »Es ist seiner Zeit ein gutes Pferd gewesen, wenn es auch in seinen alten Jahren mit ihm zurückgegangen ist«, dachte er. »Ich wollte dich bitten, mit mir zu kommen und mir bei etwas behilflich zu sein«, sagte das Pferd. Der Junge hatte keine große Lust, mit jemand, der so erbärmlich aussah, irgendwo hinzugehen, und entschuldigte sich mit dem schlechten Wetter. »Es ist nicht schlimmer für dich, auf meinem Rücken zu sitzen, als hier zu liegen«, sagte das Pferd. »Aber du magst vielleicht nicht mit einer so elenden Krake, wie ich bin, gehen.« »Ach ja, das ist es nicht«, sagte der Junge. »Dann wecke die Gänse, damit wir mit ihnen verabreden können, wo sie dich morgen abholen sollen«, sagte das Pferd. Gleich darauf saß der Junge auf dem Rücken des Pferdes. Das alte Pferd holte besser aus, als der Junge es ihm zugetraut hatte, aber es war doch ein langer Ritt in Nacht und Regen, bis sie vor einem großen Wirtshaus Halt machten. Dort sah es sehr ungemütlich aus. Die Wagenspuren auf dem Weg waren so tief, dass der Junge überzeugt war, er würde ertrinken, wenn er da hineinfiel. An dem Gitter, das den Hof umgab, waren 30, 40 Pferde und Kühe angebunden, ohne irgendwelchen Schutz gegen den Regen, und drinnen im Hof standen Karren mit hohen Kisten, in denen Schafe und Kälber und Schweine und Hühner eingeschlossen waren. Das Pferd stellte sich an das Gitter. Der Junge blieb auf seinem Rücken sitzen, und mit seinen guten Nachtaugen konnte er deutlich sehen, wie schlecht für die Tiere gesorgt war. »Wie geht es zu, dass er hier draußen im Regen steht?« fragte er. »Wir sind auf dem Wege zum Markt in Örebro, aber der Regen zwang uns, hier einzukehren. Es ist ein Wirtshaus, aber das sind so viele Reisende, dass für uns kein Platz mehr im Stall war.« Der Junge erwiderte nichts, er saß nur da und sah sich um. Nicht viele von den Tieren schliefen, und von allen Seiten hörten er Klagen und Unzufriedenheit. Sie hatten allen guten Grund zu jammern, denn das Wetter war noch schlechter geworden als früher am Tage. Es wehte ein eisig kalter Wind, und der Regen, der jetzt herabpeitschte, so dass es brannte, war mit Schnee vermischt. Es war leicht zu verstehen, womit er dem Pferde behilflich sein sollte. »Kannst du sehen, dass dem Wirtshaus gerade gegenüber ein großer Bauernhof liegt?« fragte das Pferd. »Ja«, sagte der Junge, »das sehe ich, und ich kann nicht begreifen, dass man nicht um Unterkunft für euch dort gebeten hat. Aber vielleicht ist ja auch dort schon voll.« »Nein, da sind keine Gäste«, sagte das Pferd. »Die, denen der Hof gehört, sind so geizig und ungefällig, dass es nicht nützen kann, sie um Unterkunft zu bitten.« »Hängt das so zusammen? Tja, dann werdet ihr wohl bleiben müssen, wo ihr seid.« »Aber ich bin auf dem Hof geboren und aufgewachsen«, sagte der Pferd. »Ich weiß, dass da ein großer Pferdestall und ein großer Kuhstall mit vielen leeren Spieltauen und Ständen ist. Und ich möchte wohl wissen, ob du es nicht einrichten kannst, dass wir da hineinkommen.« »Ich glaube kaum, dass ich den Mut habe«, sagte der Junge. aber dann taten ihm die Tiere so leid, dass er doch sehen sollte, was sich machen ließ. Er lief in den fremden Hof hinein und sah sogleich, dass alle Wirtschaftsgebäude verschlossen und alle Schlüssel herausgezogen waren. Hilflos und unschlüssig stand er da, als er plötzlich unerwartet Hilfe bekam. Es war ein Windstoß, der mit mächtiger Fahrt dahergesaust kam und die Tür zu der großen Scheune gerade vor ihm aufwehte. Der Junge war natürlich nicht faul, sondern kehrte schnell zu dem Pferd zurück. »Es ist unmöglich, in den Pferdestall oder in den Kuhstall hineinzugelangen«, sagte er. »Aber da ist die große leere Scheune, die haben sie vergessen abzuschließen, und da hinein will ich mit euch gehen.« »Hab Dank«, sagte das Pferd, »es soll gut tun, noch einmal auf dem alten Hof zu schlafen. Es ist die einzige Freude, die es noch für mich auf dieser Welt gibt.« Auf dem wohlhabenden Bauernhof, der dem Wirtshaus gegenüber lag, waren sie an diesem Abend viel länger aufgeblieben, als es sonst ihre Gewohnheit war. Der Bauer war ein Mann von 35 Jahren. Er war groß und stattlich, mit einem schönen, aber ziemlich finsteren Gesicht. Er war den ganzen Tag im Regen draußen gewesen und war nass geworden wie alle anderen. Und beim Abendbrot bat er seine alte Mutter, die noch Hausfrau auf dem Hof war, Feuer anzumachen, damit er seine Kleider trocknen könne. Ja, und dann hatte die Mutter ein kleines Feuer auf dem Herd angezündet, denn dort im Haus pflegten sie ja nicht verschwenderisch mit dem Brennmaterial umzugehen, und der Mann hängte seinen Rock über einen Stuhl, den er vor das Feuer stellte. Dann setzte er einen Fuß auf den Herd und stürzte den Arm auf die Knie, und so blieb er stehen und sah in das Feuer hinein. Da hatte er nun mehrere Stunden gestanden, ohne sich zu rühren, außer wenn er mal ein Scheitholz auf das Feuer war. Seine Mutter hatte den Tisch gedeckt und sein Bett in Ordnung gebracht, und dann ging sie in die Kammer hinein und setzte sich. Von Zeit zu Zeit trat sie an die Tür und sah ihn verwundert an, der dort am Feuer stehen blieb und nicht zu Bett ging. »Es ist nichts, Mutter, ich muss nur an alte Zeiten denken«, sagte er. Die Sache war die, dass, als er vorhin im Wirtshaus vorbeigegangen war, ein Pferdehändler kam und fragte, ob er nicht ein Pferd kaufen wolle. Er zeigte ihm eine alte Krake, die so übel zugerichtet war, dass er nicht umhin konnte, den Mann zu fragen, ob er recht gescheit sei, dass er glaube, ihm so eine alte Mähre anschnacken zu können. »Ach nein, aber ich dachte nur, dass ihr, die ihr das Pferd einmal besessen habt, vielleicht Lust hättet, ihm auf seine alten Tage das Gnadenbrot zu geben. Denn das hat es wirklich verdient«, erwiderte der Pferdehändler. Er sah das Pferd an, und er erkannte es. Ja, das Pferd hatte er selbst aufgezogen und eingefahren. Aber deswegen konnte es ihm doch nicht einfallen, so ein altes, unbrauchbares Tier zu kaufen. Davon konnte keine Rede sein. Er gehörte nicht zu den Leuten, die ihr Geld zum Fenster hinauswerfen. Aber trotzdem hatte der Anblick des Pferdes viele Erinnerungen in ihm wachgerufen. Und zwar Erinnerungen, die ihn so wach hielten, dass er nicht zu Bett gehen konnte. Tja, das Pferd war ein gutes, flottes Tier gewesen. Sein Vater hatte ihm seine Pflege von Anfang an übergeben. Er hatte es eingefahren und es mehr geliebt als irgendetwas auf der Welt. Sein Vater hatte darüber geklagt, dass er es zu gut füttere, und er hatte ihm oft heimlich Hafer geben müssen. Solange er das Pferd hatte, wollte er nie zur Kirche gehen, sondern fuhr immer. Das geschah nur, um das Fohlen zu zeigen. Er selber war in einen gemachten Anzug aus Beidergewand, und die Karre war einfach und ungemalt, aber das Pferd war das schönste Tier, das den Kirchhügel hinanfuhr. Einmal hatte er Mut gefasst und mit seinem Vater davon gesprochen, dass er sich einen Tuchanzug kaufen und die Karre malen wollte. Der Vater war viel versteinert. Der Sohn glaubte, der Alte würde einen Schlaganfall bekommen. Später versuchte er, seinem Vater begreiflich zu machen, dass, wenn er ein so flottes Pferd fuhr, er selber auch ein wenig ordentlich aussehen müsse. Der Vater erwiderte nichts, aber ein paar Tage danach fuhr er nach Örebro und verkaufte das Pferd. Das war grausam von dem Vater, aber er hatte offenbar gefürchtet, dass ihn das Pferd zur Eitelkeit und Verschwendung verlocken würde. Und jetzt, so lange nachher, musste er erkennen, dass der Vater recht gehabt hatte. So ein Pferd konnte wohl eine Versuchung werden. Damals aber hatte er es sich anfänglich sehr zu Herzen genommen. Er ging zuweilen nach Örebro, nur um an der Straßenecke zu stehen und das Pferd vorbeifahren zu sehen. Oder auch, um sich mit einem Stück Zucker zu ihm in den Stall zu schleichen. »Wenn Vater stirbt und ich den Hof bekomme«, dachte er, »so soll es das Erste, was ich tue, sein, dass ich mein Pferd zurückkaufe.« Nun war der Vater tot, und der Hof hatte ihm schon ein paar Jahre gehört, aber er hatte nicht den geringsten Versuch gemacht, das Pferd zurückzukaufen. Er hatte seit langer Zeit nicht an das Tier gedacht, bis heute Abend. Es war sonderbar, dass er es so völlig vergessen hatte. Aber sein Vater war ein sehr herrschsüchtiger und willensstarker Mann, und als er erwachsen war und sie beide immer zusammen arbeitete, gewann der Vater große Macht über ihn. Schließlich fand er, dass alles, was der Vater tat, richtig war. Und als er den Hof bekam, bemühte er sich nur, von allen Dingen so zu handeln, wie sein Vater gehandelt haben würde. Er wusste sehr wohl, dass die Leute sagten, sein Vater sei geizig. Aber es war doch richtig, den Daumen auf dem Beutel zu halten und das Geld nicht unnötig wegzuwerfen. Man durfte doch das anvertraute Gut nicht vergeuden. Es war besser, geizig genannt zu werden und einen schuldenfreien Hof zu haben, als sich mit Wechseln herumzuschlagen wie die anderen Hofbesitzer. Es klang, als wenn sich jemand über seine Klugheit lustig machte, und er wollte schon zornig werden, als er entdeckte, dass das Ganze ein Irrtum war. Es hatte angefangen zu wehen, und hier hatte er gestanden und war so schläfrig geworden, dass er das Heulen des Windes im Schornstein für eine Menschenstimme hielt. Er sah sich um und sah nach der Stubenuhr, und die schlug im selben Augenblick 11 tiefe Schläfe. Schrecklich, wie spät es geworden war. »Es wird wohl Zeit, dass du zu Bett kommst«, dachte er. Da fiel ihm ein, dass er noch nicht seine Runde über den Hof gemacht hatte, wie er das jeden Abend zu tun pflegte, um zu sehen, ob auch alle Türen und Luken geschlossen und ob alle Lichter gelöscht waren. Das hat er noch nie versäumt, seit er Herr auf dem Hof gewesen war. Schnell zog er den Rock an und ging in das Unwetter hinaus. Er fand alles, wie es sein sollte, bis auf die Tür der leeren Scheune, die der Wind aufgerissen hatte. Er ging ins Haus, um den Schlüssel zu holen, verschloss die Scheune und steckte den Schlüssel in die Rocktasche. Dann ging er wieder in die Stube, zog den Rock aus und hängte ihn ans Feuer. Es war ein fürchterliches Wetter draußen mit dem schneidend kalten Wind und dem schneegemischten Regen. Und in dem Wetter stand sein altes Pferd draußen, ohne auch nur eine Decke über sich zu haben. Er hätte ihm doch wohl Obdach geben sollen, wo es doch hier in die Gegend gekommen war. Drüben im Wirtshaus, dem alten Bauernhof gegenüber, hörte der Junge eine alte Wanduhr mit gesprungenem Klang 11 Schläge schlagen. Und da war er gerade begriff, das Vieh loszubinden um es nach der Scheune auf dem Bauernhof zu bringen. Und es währte eine Weile, bis er alle geweckt und aufgerichtet hatte, aber schließlich war das in Ordnung, und in einer langen Reihe, der Junge als Wegweiser voran, kamen sie auf den Hof des geizigen Bauern gezogen. Und während der Junge mit all dem beschäftigt war, hatte der Bauer die Runde über den Hof gemacht, die Scheune abgeschlossen, und als Nils nun mit den Tieren kam, war die Tür geschlossen. Er blieb ganz bestürzt stehen. Nein, er konnte sie nicht dastehen lassen. Er musste ins Haus und sich den Schlüssel verschaffen. »Sorge du dazu, dass sie ruhig sind, während ich den Schlüssel hole«, sagte er zu dem alten Pferd. Damit lief er davon. Mitten auf dem Hof blieb er stehen, überlegte, wie er ins Haus kommen sollte. Und während er starr stand, sah er zwei kleine Fußgänger des Wegs kommen und vor dem Wirtshaus stehen bleiben. Er sah sofort, dass es zwei kleine Mädchen waren, und er lief näher an sie heran in der Hoffnung, dass sie ihm vielleicht helfen könnten. »So, Birte Marie«, sagte die eine, »nun musst du nicht mehr weinen. Nun sind wir bei dem Wirtshaus. Hier werden wir schon Unterkunft finden.« Kaum hatte das kleine Mädchen das gesagt, als der Junge ihr zurief, »Nein, es nützt nicht, dass er versucht, Unterkunft im Wirtshaus zu finden. Das ist ganz unmöglich. Aber hier im Bauernhaus haben sie keine Gäste. Da sollt ihr hingehen.« Die kleinen Mädchen hörten die Worte ganz deutlich, aber sie konnten den der Sprache nicht sehen. Sie wunderten sich aber nicht zu sehr darüber, denn es war stockdunkel. Die größte von ihnen antwortete sogleich, »Nein, da gehen wir nicht hin, denn die Leute, die da wohnen, die sind schlecht und geizig. Sie sind schuld daran, dass wir auf der Landstraße betteln gehen.« »Das kann ja sein«, erwiderte der Junge, »aber ihr solltet doch hingehen. Ihr werdet sehen, dass es geht.« »Dann wollen wir es versuchen. Aber du sollst sehen, wir kommen nicht einmal hinein«, sagten die beiden kleinen Mädchen und gingen nach dem Wohnhaus und klopften an. Der Bauer stand noch vor dem Feuer und dachte an das Pferd, als es klopfte. Er ging hinaus, um zu sehen, was es sei, und dachte dabei, er wolle sich nicht überreden lassen, irgendeinem, der des Wegs kam, bei sich aufzunehmen. Aber gerade als er die Tür ein klein wenig öffnete, benutzte ein Windstoß die Gelegenheit. Er riss ihm die Türe aus der Hand und schlug sie gegen die Wand. Er musste auf die Treppe hinaus, um die Tür zuzuziehen. Und als er wieder in die Stube hineinkam, standen die beiden kleinen Mädchen schon da drinnen. Es waren ein paar arme Bettelkinder, zerlumpt und schmutzig und hungrig. Ein paar arme kleine Mädel, die jeder einen Sack schleppten, der ebenso lang war wie sie selber. »Wer läuft denn da noch so spät in der Nacht auf der Landstraße herum?«, fragte der Bauer mit strenger Stimme. Die beiden Kinder antworteten nicht gleich, sondern stellten erst ihre Säcke hin. Dann gingen sie auf ihn zu und reichten ihm ihre kleinen Hände zum Gruß. »Wir sind Anna und Birte Maria aus Engerdet«, sagte die Ältere, »und wir möchten gerne um Unterkunft bitten.« Er nahm die ausgestreckten Hände nicht und wollte eben die Bettelkinder zur Tür hinauswerfen, als wiederum eine Erinnerung in ihm aufstieg. Engerdet? War das nicht das kleine Haus, wo eine arme Witwe mit ihren 5 Kindern gewohnt hatte? Aber die Witwe schuldete seinem Vater einige 100 Kronen, und der Vater hatte ihr Haus verkauft, um zu seinem Geld zu kommen. Die Witwe zog dann mit den ältesten Kindern nach Lorand, um Arbeit zu suchen, während die beiden Jüngsten von der Armenordnung versorgt wurden. Ihm war bitter, als er sich dessen erinnerte. Er wusste, dass sein Vater viel Böses hatte hören müssen, weil er das Geld eingetrieben hatte, das ihm doch von Rechts wegen zustand. »Was macht ihr denn jetzt?«, fragte er die Kinder mit strenger Stimme. »Sorgt denn die Armenverwaltung nicht für euch? Warum lauft ihr herum und bettelt?«
»Da können wir nichts machen«, antwortete das Ältere von den Kindern. »Die Leute, bei denen wir wohnen, haben uns aufs Betteln hinausgeschickt.«
»Dann habt ihr ja eure Säcke voll und könnt euch über nichts beklagen«, sagte der Bauer. »Es wird wohl am besten sein, wenn ihr nun etwas von dem, was ihr da habt, herausholt und euch satt esst, denn hier ist nichts mehr zu bekommen. Alle die Frauenzimmer sind schon zu Bett gegangen, und dann könnt ihr euch in die Ofenecke legen, dass ihr nicht friert.«
Er machte eine Handbewegung, als wolle er sie von sich weisen, und seine Augen hatten fast einen harten Ausdruck. Aber er musste ja froh sein, dass er einen Vater gehabt hatte, der sein Hab und Gut zusammenhielt. Sonst hätte am Ende er als kleiner Junge auch mit dem Bettelsack herumlaufen müssen, so wie diese beiden. Kaum hatte er den Gedanken ausgedacht, als er die scharfe, spottende Stimme, die er heute Abend schon einmal gehört hatte, ihn Wort für Wort wiederholte. Er lauschte und wusste sofort, dass es nichts war, nichts weiter als der Wind, der im Schornstein heulte. Aber das Merkwürdigste war, dass der Wind die Worte wiederholte, die ihm so sonderbar dumm und hart und falsch vorkamen. Die Kinder hatten sich indessen nebeneinander auf den harten Fußboden hingelegt. Sie hatten noch keine Ruhe gefunden, sondern lagen da und murmelten.
»Schweigt still, hört ihr?« sagte er jetzt. Er war so gereizt, dass er sie gern hätte schlagen können. Aber sie fuhren fort zu murmeln, obwohl er ihnen noch einmal zurief, dass sie still sein sollten.
Als Mutter fortging, sagte eine klare, kleine Stimme, hat sie mir das Versprechen abgenommen, dass ich jeden Abend mein Abendgebet sprechen soll, und das muss ich tun, und Birte Marie auch. Und wenn wir, nun schließe ich meine Augen, gebetet haben, werden wir ganz still sein. Der Bauer saß da, ohne sich zu rühren, und hörte die Kleinen ihr Gebet aufsagen. Dann ging er auf und nieder mit langen Schritten, und dabei rang er seine Hände, als sei er in großer Not. Das Pferd abgearbeitet und zu Schanden gemacht und diese beiden Kinder an den Bettelstab gebracht und beides das Werk seines Vaters. Was sein Vater tat, war am Ende doch nicht ganz richtig gewesen. Er setzte sich auf einen Stuhl und stützte den Kopf in die Hände, und plötzlich begann es in seinem Gesicht zu zittern und zu beben, und Tränen traten ihm in die Augen. Er beeilte sich, sie abzutrocknen, aber es kamen neue Tränen, und er bekam genug damit zu tun, sie zu beseitigen. Aber es half nichts. Es kamen immer mehr. Nun öffnete die Mutter die Tür der Kammer, und er beeilte sich, den Stuhl so zu drehen, dass er ihr den Rücken zuwand. Sie musste aber doch etwas Ungewohntes bemerkt haben, denn sie blieb lange still hinter ihm stehen, als erwarte sie, dass er ihr etwas sagen werde. Aber dann fiel ihr ein, wie schwer es immer für einen Mann ist, über Dinge zu reden, die ihm am meisten am Herzen liegen. Sie musste wohl versuchen, ihm zu helfen. Sie hatte von der Kammer aus gesehen, was in der Stube vor sich gegangen war, so dass sie nach nichts zu fragen brauchte. Ganz leise ging sie zu den schlafenden Kindern hin, nahm sie in ihre Arme und trug sie in ihr eigenes Bett in der Kammer. Und darauf ging sie wieder zu dem Sohn hinaus. »Hör einmal, Lars«, sagte sie und tat so, als sehe sie nicht, dass er weinte. »Die Kinder musst du mir lassen.«
»Was sagst du da, Mutter?« fragte er und bemühte sich, seiner Tränen Herr zu werden.
»Sie haben mir all schon die Jahre leid getan, seit dein Vater ihrer Mutter das Haus wegnahm. Und dir auch.« Ich will sie hier behalten und ein paar ordentliche Menschen aus ihnen machen. Sie sind zu gut, um herumzulaufen und zu betteln.« Er konnte nicht antworten, denn jetzt stürzten ihm die Tränen aus den Augen. Aber er nahm die alte Hand seiner Mutter und streichelte sie. Dann aber fuhr er plötzlich auf, als fürchtete er sich vor etwas. Was würde Vater dazu sagen? »Vater hat seine Zeit gehabt, wo er befahl«, sagte die Mutter. »Jetzt ist das an dir. Solange Vater lebte, mussten wir ihm gehorchen. Jetzt sollst du dich so zeigen, wie du bist.« Der Sohn war so überrascht durch diese Worte, dass er zu weinen aufhörte. »Ich zeige mich doch so, wie ich bin«, sagte er. »Nein«, erwiderte die Mutter, »das tust du nicht. Du gibst dir nur Mühe, deinem Vater ähnlich zu sein. Er hat in kargen Zeiten gelebt, und das hat ihn bange gemacht, dass er verarmen konnte. Er hielt es für seine Pflicht, in erster Linie an sich selbst zu denken. Du aber hast nie etwas erlebt, was dich hart machen könnte. Du hast mehr, als du brauchst, und es würde unnatürlich sein, wenn du nicht auch an andere denken wolltest.« Der Junge war hinter den kleinen Mädchen in die Stube gegangen und hatte sich in einer dunklen Ecke versteckt. Es dauerte nicht lange, bis er den Schlüssel in der Rocktasche entdeckt hatte. »Wenn der Bauer nun die Kinder zur Türe hinausjagt, nehme ich den Schlüssel und laufe damit weg.« Die Kinder wurden also nicht zur Türe hinausgejagt, und der Junge saß in seiner Ecke, und es wollte ihm nichts einfallen, was er tun könne. Die Mutter sprach lange mit ihrem Sohn, und während sie sprach, versiegten die Tränen, und schließlich saß er mit einem so schönen Ausdruck im Gesicht da und sah so aus wie ein anderer Mensch, und während der ganzen Zeit streichelte er die alte Hand. »Nun müssen wir aber wohl zu Bett«, sagte die Alte, als sie sah, dass er sich wieder beruhigt hatte. »Nein«, sagte er, und er behob sich schnell, »ich kann noch nicht zu Bett gehen. Da ist noch ein Gast, dem ich über Nacht Obdach gewähren muss.« Mehr sagte er nicht, zog aber schnell den Rock über, zündete eine Laterne an und ging hinaus. Draußen herrschte noch derselbe Sturm und dieselbe Kälte, aber als er auf die Treppe hinauskam, summte er eine Melodie vor sich hin. Er dachte daran, ob das Pferd ihn wohl wiedererkennen würde, ob es sich wohl freuen würde, wieder in den alten Stall zu kommen. Als er über den Hofplatz ging, hörte er, dass eine Tür offen stand und im Winde klapperte. »Das ist die Scheunentür, die wieder aufgeweht ist«, dachte er, und ging hin, sie zu schließen. Einen Augenblick später stand er vor der Scheune, wollte gerade die Tür verschließen, als er meinte, etwas da drinnen pusseln zu hören. Der Junge hatte nämlich die Gelegenheit benutzt und war mit ihm zusammen hinausgegangen und gleich nach der Scheune gelaufen, wo die Tiere gestanden hatten. Aber sie standen nicht mehr draußen im Regen. Ein starker Windstoß hatte längst die Tür wieder aufgerissen und ihnen ein Dach über den Kopf verschafft. Und das, was der Junge pusseln hörte, war der Junge, der in der Scheune herumlief. Nun leuchtete er mit der Laterne in die Scheune hinein und sah, dass überall auf dem Boden schlafendes Vieh lag. Ein Mensch war nicht zu sehen. Die Tiere waren nicht angebunden, sondern hatten sich in das Stroh gelegt, wo sie dazu kommen konnten. Er wurde zornig, als er all diese ungebetenen Gäste sah, und fing an zu rufen und zu schelten, um die Schlafenden zu wecken und sie hinauszujagen. Aber die Tiere blieben liegen, ohne sich zu rühren, als wollten sie sich nicht stören lassen. Nur ein altes Pferd erhob sich und kam ganz still auf ihn zu. Der Bauer verstummte plötzlich. Er erkannte das Pferd schon am Gang. Er ließ den Schein der Laterne auf das Pferd fallen, und es kam zu ihm heran und legte ihm den Kopf auf die Schulter. Da streichelte der Bauer es zärtlich. »Mein altes Pferd, mein altes Pferd«, sagte er, »was haben sie dir angetan?« »Ja, alter Junge, ich will dich zurückkaufen. Du sollst nie wieder fort von diesem Hof. Du sollst es so haben, wie du willst, alter Junge.« »Und die anderen, die du mitgenommen hast, die können hier bleiben. Aber du sollst mit mir in den Stall kommen. Nun kann ich dir so viel Hafer geben, wie du fressen kannst, ohne dass ich ihn mir heimlich zu nehmen brauche. Ganz zu Schanden bist du am Ende noch nicht. Das schönste Pferd auf dem Kirchhügel, das sollst du noch einmal werden. So, 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 so.«